Happy Shooting Folge 507. Die Wucht in Tüten. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Moin.
Wieso Moin? Es ist Abend.
Ja, Schwätzer sagen Moin Moin. Eigentlich heißt es ja nur Moin. Aber ich schwätze halt so. Kannst du auch nicht ändern. Deswegen nehmen wir Podcast auf und heute nehmen wir gleich zwei Folgen auf.
Juhu! Yeah. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Und außerdem überlege ich gerade, ob ich ein neues Hobby starten soll.
Schon wieder. Du hast doch noch nicht, genug.
Ich hab doch nicht genug.
Was hast du eigentlich? Was tust du eigentlich?
Was ich so tue?
Ja.
Das frage ich mich auch manchmal.
Wenn du nicht Podcast. Podcast ist auch ein Hobby, oder?
Eigentlich schon, ja. Also Podcast ist ein Hobby, Gitarre spielen ist ein Hobby, Pferd ist ein Hobby. Star Trek ist auch ein Hobby, kann man durchaus sagen.
Echt?
Eigentlich ist Malen auch ein Hobby. Das habe ich aber schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Software entwickle ich. Und jetzt überlege ich mir ein Longboard zu kaufen.
Ein Longboard?
Ein Longboard. Weil ich bin noch mal zum
mit dem du dann zu Hause über die Pflastersteine hoppelst und dich auf die Schnauze legst.
Nein, nur durch den Flur.
In rauf deinem und Alter kannst du das nicht mehr lernen.
Das geht nicht,
ich Boris.
Bitte dich.
Da muss man 14 sein, um das zu lernen. Ach, und alles über 30 ist zwecklos, ist sinnlos. Quatsch. Du kannst die Balance nicht mehr kriegen. Nein.
Das ist Quatsch. Ich fühle mich wie 25. Das klappt schon.
Okay, ich kriege dann aber bitte Fotos von blauen Augen,
also die
gebrochenen Armen.
Die Idee ist, das am Wochenende zum Brötchen holen zu verwenden. Ne? Mal gucken, ob ich da fit genug drauf werde.
Ja. Okay. Mhm. Na, kauf dir mal ein Longboard und ratter in der Pampa. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich hier in Holtensen um die Villa rum im Longboard fahren würde.
Ja, warum nicht?
Da, wir sehen eh schon das Gespräch in der Nachbarschaft, weißt du?
Ja, du bist
mit diesen komischen Leuten, die ab und zu am Wochenende durchs Dorf rennen, mit Kameras und so. Also uns kennt ja jetzt echt mittlerweile jeder.
Das ist unglaublich. Du bist ja außerdem sowieso noch viel älter als ich. Du kannst das dann ja gar nicht mehr lernen. Nach deiner Logik. Ich glaube ja, man kann das auch mit 90 noch lernen, wenn man das will.
Mhm. Nur sind da die Knochenbrüche nicht mehr so toll. Die heilen dann nicht mehr so.
Ja, das kriege ich schon hin. Kriegen wir hin. Ja, das habe ich so vor und ja.
Dann halt es mal auf dem Laufenden.
Vielleicht,
nächste Woche musst du gleich berichten.
Vielleicht vlogge ich ja darüber, wie mein Lernfortschritt ist. Es könnte sein, dass ich am Donnerstag schon eins kriege. Ich habe nämlich Arbeitskollegen gefragt und der eine Kollege wiederum, der hat einen Studienkollegen, der sich ein neues Longboard gekauft hat und sein altes jetzt günstig abgeben will. Also es könnte sein, dass ich am Donnerstag schon ein Longboard habe. Und am Freitag schon fette Werbeverträge in der Tasche habe. Für Mullbinden, Pflaster.
Das wollte ich gerade sagen. Krücken-Sponsorship. Sehr gute Idee. Lass uns mal in die Sendung eintauchen, damit das heute sich nicht so hinzieht, weil wir machen ja zwei Sendungen heute.
Ja, genau, das machen wir mal.
Wir bereiten ja.
Dann lass uns mal mit dem Geräuschrätsel vom Lars anfangen. Der hat uns das hier geschickt. Läuft aber noch ganz gut, oder?
Aber nicht gleichmäßig.
Ja, aber ziemlich. Also da hatten wir schon andere Sachen hier, oder?
Das stimmt da.
Also das passt schon.
Ja, wir sind heute auch wieder live. Also es ist der 9.5.2017, wo wir das aufnehmen. Wenn ihr Fragen hier über den Zaun werfen wollt, tut das bitte auf dem Slack Happy Shooting, der Happy Shooting Slack. Und dort im Kanal HS Fragen oder auf Twitter Hashtag HS Frage oder ja, ich glaube, das reicht auch mittlerweile. Ich glaube, die anderen Kanäle sind eh fast immer. Wobei, auf Google Plus kam ja noch was.
Ne? Ja, da kam noch was.
Stimmt. Gut, wir sind live und wir werden uns am Ende der Sendung eure Fragen vorknüpfen. Also werft sie zahlreich in die entsprechenden Kanäle.
Genau, bei Slack hat den großen Vorteil, da könnt ihr die auch so unter der Woche reinballern. Einfach groß Hilfe vor... Hilfe. Frage wäre schon hilfreich. Frage einfach vorne dran klemmen, dann finden wir die da nämlich raus.
Das Wort Frage Doppelpunkt.
Das Wort Frage Doppelpunkt.
Danach suchen wir nämlich,
ja. Genau. Und das ist der große Vorteil am Schleck.
Nicht nur das, aber auch.
Schleck.
Ed von Schleck. Ja, ein Thema, was sich schon ein bisschen hinzieht, immer wieder in den Sendungen auftaucht, ist ja dieses leidliche Thema, dass Fotografen doof sind und sich auf Bahngleisen und in anderen Bereichen umbringen. Und dazu kommen mittlerweile auch die sogenannten Kill-Fees. Das sind die Selfies, bei denen man sich, ja, also wo man sich eigentlich gleich für einen Darwin Award bewerben kann damit. Mhm. Wir reden davon, oh, da ist ein Eisbär, lass mich schnell ein Selfie machen, bevor ich mich in Sicherheit bringe. Und da hat uns der Dieter dazu ein Feedback geschickt.
Davor muss ich noch in deiner Anmoderation korrigieren. Du hast gesagt, dass Fotografen doof sind. Das kann ich so nicht stehen lassen. Es müsste richtigerweise heißen, dass es doofe Fotografen gibt.
Ja, das war jetzt sonst auch nicht pauschal. Impliziert
das ja, dass alle doof sind.
Das hätte ja mich impliziert. Ne? Und ich bin ja nicht doof.
Lieber Chris, lieber Boris, ich habe gerade die aktuelle Folge gehört, doof auch ohne Schienen, und da zum speziellen Beitrag von Kill-Fees. Wir waren vor ein paar Jahren in den USA und waren da auch am Grand Canyon und haben da festgestellt, dass A, die Möglichkeit für ein Foto nah an den Rand zu gehen fast überall gegeben ist, B, es tatsächlich Deppen gibt, die es tun, und C, ist da in jedem Bookshop um den Grand Canyon rum ein Buch gibt, Death at and in the Grand Canyon, in dem genau beschrieben wird, wer, wann, wo, wie abgestürzt ist, sehr oft wegen Bildern. Nicht nur Handybilder, sondern durchaus auch 18. 19. Jahrhundert. Also ist schon interessant. Ich kann nur unterstützen, was ihr gesagt habt. Augen auf, weggehen von der Kante. Dem gesagt, wünsche ich euch noch alles Gute. 3, 2, 1, Foto!
Tja. Das fand ich insofern ganz beeindruckend, dass man solche Unglücke dann sogar als Geschäftsmodell nehmen kann, indem man dann ein Buch verlegt mit.
Und du hast dann in der Regel immer zum Schluss, kurz bevor die Leute das Zeitliche segnen, haben sie ja noch ein Bild von sich gemacht. Das macht die Sache noch gruseliger. Das
ist ein bisschen makaber, es ist schon.
Natürlich ist es das, natürlich ist es das.
Aber ja.
Und so eine Speicherkarte, die überlebt ja auch ziemlich tiefe Stürze.
Das ist also richtig, ja, das ist kein Problem. Ja. Also ich hatte ja auch Feedback gelesen, dass ja die das hier hören, sowieso die Schlauen sind. Davon gehe ich sowieso aus. Aber meine große Bitte ist halt, dass ihr eben auch euer Umfeld, die uns eben nicht hören,
also Vorbild sein
schult. Einfach, ne? Genau, seid ein Vorbild und weist eben auch auf Gefahren hin, wenn euch so etwas auffällt im Urlaub an irgendwelchen gefährlichen Stellen. Ja. Der Sven hat uns zu dem Thema auch noch etwas geschickt. Ich glaube, wir hatten das schon mal. Ist aber schon eine Weile her, deswegen lese ich es hier nochmal vor. Hallo ihr zwei, zum Thema Kill-Fee der letzten Folge eine vielleicht nennenswerte Ergänzung, die mir auf einem japanischen Bahnsteig begegnete. Herausgeber von JR, Japan Rail, also Zug.
Japanische Bahn.
Bahn-Dingsbums da. Die deutliche Warnung, auch auf Selfie-Sticks zu verzichten. Diese elektrisch leitenden Stangen verkürzen die Distanz zur Hochspannungsoberleitung bei ungünstigem Gebrauch wohl weit genug, sodass es zu einem elektrischen Überschlag kommen kann. Das killt mindestens die Kamera, möglicherweise aber auch den Fotografen. Stichwort Kill-Fee. Ich halte diese Empfehlung auch für die europäischen Bahnsteige sinnvoll. Ja, und da hat er uns halt so ein Foto beziehungsweise so eine Grafik geschickt, die eben auch ja, sehr lustig illustriert ist. Wir schmeißen die mal mit in die Shownotes. Happy Shooting Folge 507.
Ja, gut.
Ja.
Wie kommen wir da jetzt zum nächsten Thema?
Weiß nicht, Kill-Fee 007, Lizenz zum Töten.
Na, Folge ich weiß 007. Es nicht. Also nur kurz der Hinweis, der neue Podcast, haben wir dann schon mal drüber geredet.
Entschuldigung, der Übergang. Wenn man sich das Bild jetzt angeschaut hat, von dem Japan Rail. Da ist ja quasi ein Röntgenbild einer Person drauf zu sehen.
Was? Sehr, sehr, ganz weit an den Haaren herbeigezogen. Sehr lange Haare. Also wir haben zwei neue Folgen, wollte ich nur kurz erwähnen. Zwei neue Folgen, Absolut Analog, Folge 6 und 7 sind raus. Einmal zum Thema Flugreisen mit Film und da besonders das Thema Röntgen und kosmische Partikel. Und das Thema in der Folge 007, fließende ISO. Das sind zwei.
Fließende ISO.
Fließende ISO. Ja, okay. du kannst ja, also da geht's darum, dass du Film ja im Prinzip behandeln kannst, wie du willst. Also das, was an ISO draufsteht, ist nicht unbedingt das, was man dem Film geben muss. Mhm. An Licht. Und da reden wir mal ein bisschen drüber, was das genau bedeutet.
Ist ja voll irgendwie, voll Punk.
Ist es. Voll die Anarchie. Film ist Anarchie.
Finde ich gut.
Apropos Anarchie. Ich wollte mal kurz über unsere Community reden.
Das ist auch ein schöner Übergang.
Eigentlich. Nicht wahr? Es passieren da gerade so ein paar Dinge und ich bin einfach so quasi in Dauerentzückung in der letzten Woche gewesen, was diese Community so wuppt, und habe dann auch noch ein bisschen geschraubt. Und zwar zum einen die Seite mit den Community-Projekten. Die ist jetzt mal ein bisschen abgedatet mit allem, was da gerade so geht. Also wir machen ja hier den Podcast und wir haben einen Slack und haben so ein, zwei andere Kanälchen noch, aber im Prinzip lebt so was ja eben nicht nur von den zwei Hampelmännern da vorne, sondern es lebt halt von denen, die da zuhören und die auch aktiv werden und mitmachen. Und dazu gehören natürlich unsere Shownoter und Leute, die da im Slack irgendwie Bots betreiben und Kanäle sauber halten und so weiter, Hausmeistereien machen und so weiter. Aber es gehören halt auch so ein paar andere Sachen dazu, die ich auf der Community-Seite aufgelistet habe und die da jetzt auch ein bisschen beschrieben sind. Bisher waren es nur Links und ist auch ein bisschen beschrieben. Zum Beispiel gibt's ganz neu den Live-Kalender.
Also wer auf die Live-Kalender?
Ein Kalender für die Live-Termine. So, also den gab es vorher auch schon. Den hat vorher der Joachim gepflegt, unser Hausmeister. Das war allerdings halt nur so eine Textdatei und da war es dann von der Übersichtlichkeit nicht so toll. Das lag nicht an ihm, sondern das lag an mir, weil ich ihm einfach nicht die Möglichkeit gegeben habe, das besser zu machen. Und dann hat sich irgendwann letzte Woche der Nils gemeldet, der Nils Jonas, und sagte, ich habe hier eh einen Kalender, den kann ich sharen. Das ist so ein ICS, ne? Sharebarer Kalender, ein abonnierbarer Kalender im Prinzip. Und dann haben wir da ein bisschen hin und her gedingst und ich habe dann so ein Plugin gefunden für die Website, was das schön als Kalender aufbereitet. Und jetzt gibt's auf live.happyshooting.de gibt es einen Kalender mit den zukünftigen Live-Terminen jetzt.
Der ist ja
geil,
schick,
oder?
Coole Transitions von Monat zu Monat.
Mhm. Ja, das ist richtig, richtig schnieke. Und drunter gibt's dann auch noch einen Link. Da kann man sich den direkt abonnieren. Also wer irgendwie so die üblichen Kalenderprogramme hat auf seinem Rechner, der klickt da einfach drauf und dann kann man sich das direkt abonnieren. Das ist, also find ich gut. Auf der Live-Seite übrigens jetzt natürlich endlich mal offiziell ein Foto vom Hausmeister und sein schwarzes Brett, weil jeder Hausmeister braucht ein schwarzes Brett. Also Ankündigungen landen jetzt dort, was rund um den Live-Betrieb. Dann auf der Community-Seite natürlich logischerweise auch die alten Folgen. Also das läuft jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Der alte Folgenfeed wird regelmäßig abgedatet und da findet man also alles, was bis vor einem Jahr auf Happy Shooting war, und das wird immer so sliding nachgeholt. Also wer Vollständigkeit möchte, kann sich das da holen. Und es geht so weiter. Schaut euch einfach an, Geräuschrätselliste, Happy Shooting Datenbank, wie aktiv die ist, weiß ich nicht mehr genau. Hörerkarte, das macht auch der Hausmeister, also die Karte der Happy Shooting Hörer und Hörerinnen. Wer sich da noch nicht eingetragen hat, klickt da mal drauf. Ich finde es immer faszinierend, da drauf zu gehen und zu gucken, wo überall Leute sitzen, die uns hören.
Ja, auf jeden Fall.
Und so weiter und so weiter.
Man muss sich auf diese Karte ja auch nicht jetzt präzise mit der genauen Hausnummer eintragen, wenn man jetzt Angst vor ungebetenen Besuchern hat, sondern es reicht ja einfach, wenn man die Pinnnadel irgendwo ins Stadtzentrum setzt. Hauptsache, man weiß irgendwie, wer irgendwo im näheren Umkreis ist, so für spontane Treffen und ähnliches.
Tja.
Finde ich cool.
Das sind so einfach mal so, was so in der Community abgeht. Das ist, glaube ich, nicht ganz normal. Also ich kenne jetzt nicht viele andere Podcasts, wo so viel drumrum irgendwie von der anderen Seite kommt. Auf der Live-Seite übrigens, ich habe natürlich auch was dazugelernt. Ich habe hier ein bisschen rumgebastelt. Ich habe es jetzt geschafft. Ich weiß jetzt, wie man Daten in eine Webpage rein streamt. Was so viel heißt wie der Hörerzähler. Also Live-Hörer haben jetzt hier ein Zählerchen neben dem Player und der ist immer aktuell. Sieht man also, wie viele andere gerade zuhören. Finde ich gut, es gibt so ein bisschen Community-Gefühl.
Also ich muss hier auch mal ein großes Lob an unsere Hörer und Helferschaft ausrichten. Ich habe das auch auf dem letzten Workshop wieder mit einigen Leuten besprochen, die auch immer uns mal wieder ansprechen und uns loben. Und dann, das nehme ich natürlich immer gerne dankend an, so ein Lob, da freue ich mich auch drüber, logisch, aber ich gebe das eigentlich immer sofort zurück, weil es ist eben genau das Drumherum. Das seid ihr da draußen, die zuhören, die uns hier Feedback geben, die Fragen stellen, die Ergänzungen liefern, die eben solche Projekte hier starten und mitmachen, die hier die Motivation echt auf einem sehr, sehr hohen Level halten. Und das ist richtig, richtig cool.
Übrigens, ne, kommt natürlich jetzt gerade nochmal von Joachim über den Slack der Hinweis, dass auf der Karte fast 600 Leute sind und dass sich das natürlich perfekt eignet, um zum Beispiel Treffen zu organisieren. Also man kann einfach schauen, sind in meiner Nähe noch andere Hörer und die dann möglicherweise mal kontaktieren, um vielleicht mal gemeinsam einen Fotowalk zu machen oder so. Mhm. Also da kann mehr draus wachsen noch, das finde ich sehr gut.
Ist geil. Mhm. Super, macht weiter so, yes.
So, noch ein Thema, was wir kurz aufarbeiten müssen. Das Thema Drohnenversicherung.
Oh ja.
Nachdem die jetzt ja raus ist. Ja, genau. Quad-Hexer, Octa-Copter, alles, was halt.
Glaube ich, inzwischen kann man Drohne ruhig sagen, denn das, was die alles an Automatismen inzwischen haben, du kannst ja die ganze Flugbahn vorprogrammieren und Verfolgung einstellen und alles. Also ich glaube, man kann jetzt problemlos sagen Drohne.
Ich glaube, den Begriff kriegen wir auch nicht mehr los. Drohnenversicherung, der Norbert hat gemailt und zwar hat er geschrieben, einige Versicherungsgesellschaften decken das auch im Rahmen der üblichen Privathaftpflichtversicherung an, diese Mitversicherung von Drohnen. Er schreibt, versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers gegen Schäden, die durch den Gebrauch von Flugmodellen, Multikoptern, bla bla bla, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Nicht jede Haftpflicht bietet das, aber es ist durchaus sinnvoll, da mal nachzufragen, weil im Zuge dessen, dass diese Dinger beliebter werden, der eine oder andere Versicherer das tatsächlich jetzt auch in die Privathaftpflicht mit reingenommen hat, zumindest in Grenzen. Das heißt, da müsstet ihr euch mal schlau machen bei eurer Versicherung und bevor ihr da irgendwie was Teures abschließt, habt ihr das vielleicht schon.
Oder der Versicherungsvertreter kann einem da helfen und kann sagen, ja, ist zwar nicht drinne, aber wenn wir die Klausel hier anklicken, dann sind das irgendwie auch nur ein paar Euro 50 oder so.
Genau.
Das könnte für mich übrigens auch interessant werden. Insofern danke für den Hinweis, Norbert. Du
brauchst eine Longboard-Versicherung, oder?
Nö, fürs Longboard, weiß ich nicht. Solche Tricks habe ich nicht vor, ehrlich gesagt. Nee,
dafür hast du ja deine Krankenversicherung.
Dafür habe ich die Krankenversicherung, genau. Du bist ganz schönes Arsch, du. Traust mir wohl gar nichts zu, wa?
Ich was?
Meine Kollegen auch schon in der Firma. Die meinten deinem Alter fängt man das doch nicht mehr an.
Von nichts kommt nichts.
Und ein Kollege hat mich schon aufgezogen, sagte, er will mal sehen, dass ich mit dem Ding dann irgendwie vom ersten in den zweiten Stock das Geländer runtergleite.
Genau.
Da habe ich gesagt, das kann ich erst machen, wenn er mir verspricht, das Geländer neu zu streichen. Das hat er dann auch zugesagt. Ist aber eine Wendeltreppe, von daher ist das aussichtslos,
dass ich das tun würde. Das ist total easy.
Und egal. Nee, aber Drohne. Ich hatte jetzt die Tage, bin ich ein bisschen angefixt auf so eine Drohne. Weißt du, du hast dieses tolle Interview gehabt, das habe ich mir mal reingezogen. Dann hatten wir auf dem Villa-Workshop den
Menschen. Das, was wir in der Sendung hatten.
Genau, dann hatten wir ihn ja da. Beim Villa-Workshop hat er mitgemacht und da gab es das ein oder andere so kurze Randgespräch. Da bin ich halt wieder neugierig geworden. Dann habe ich hier am Wochenende zu Hause mal ein bisschen rumgeklickt und rumgestöbert und habe mal so rumgefragt. Eigentlich nur, weil ich in meinem Frust, weil ich mal wieder nach Hause gekommen bin und eigentlich ausspannen wollte, so kommst du mal früh nach Hause, willst mal ausspannen, machst auf, schönes Wetter draußen, alle Fenster auf und dann rappelt draußen wieder ein Rasenmäher rum oder irgendwas wird gedengelt und gesägt. Na, ich dachte, jetzt kaufst du ja auch irgendwas, was Krach macht. Und dann habe ich einfach eine Twitter-Frage abgeschickt, was denn so die lauteste Drohne für bezahlbares Geld wäre, die man so kaufen kann. Und habe dann nochmal so halb augenzwinkernd und halb ernst hinterhergeschickt und was ist eigentlich so die man im Augenblick so kaufen möchte, die leiseste und schönste und beste. Und auf die letzte Antwort, da hat mir dann der Marc geantwortet, der mit dem Podcast-Film, der sich da auch mit auskennt mit dem Thema, und hatte mir dann hier diese DJI, die Mavic, empfohlen.
Die ist aber doch nicht laut.
Die ist nicht laut. Nee, er hat ja auf den zweiten Tweet geantwortet.
Ach so.
Dafür ist sie teuer. Und dann dachte ich, Alter, spinnst du 1200 Euro für eine Drohne, für was ich eigentlich überhaupt nicht brauche? Und dann habe ich mir aber Videos von dem Ding angeguckt und das ist schon geil. Also die ist schon klein, die kann man schon mal irgendwie so mal eben irgendwo mit hinnehmen und macht schon ein cooles Video. Und jetzt bin ich ja doch angefixt. Und jetzt muss ich mich natürlich mit dieser Thematik doch mal auseinandersetzen, aber auf meinem Wunschzettel steht das schon ziemlich weit oben. Ich will jetzt so ein Ding haben. Ich will jetzt auch Luftvideos machen. Ja, muss ich mal meine Versicherung fragen oder durchlesen, ob ich da sowas drin habe. Bin ich gespannt.
Check mal.
Werde ich mal checken. Vielleicht haben wir dann... Nee, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie schnell ich mich entscheide, sowas zu kaufen. Ich kann mich ja manchmal schnell entscheiden. So, Olympus
zum Beispiel. Longboard und Drohne und dann hängst du dich hinten dran und lässt dich von der Drohne ziehen.
Lass ich mich verfolgen von der Drohne, genau. Ich habe ein Newsletter gekriegt von Olympus. Seht ihr da
Verletzungsgefahren an Ecken und Ecken. Zerschreddertes Gesicht von der Drohne. Bist du
negativ drauf?
Nein, bin ich nicht. Nur lustig. Mann. Los.
Das
Drohne. Olympus. News Update.
Ja, Olympus kannst auch unter die Drohne klemmen. Muss aber eine große sein dann. Also, Firmware-Update habe ich gekriegt. Ein Hinweis, allerdings nicht für meine Kamera, sondern für die neueren und neueren älteren. Es geht um die EM1 Mark II, um die EM5 Mark II und um die Pen F. Wenn ihr so eine Kamera habt, dann schaut doch mal nach. Da gibt es jetzt ein Firmware-Update und mit diesem Firmware-Update wird dann das Profoto-Lichtsystem unterstützt. Das kannte ich jetzt noch gar nicht. Das ist Profoto Air Remote TTLO Flash-System, also ein Olympus TTL, ein Blitzsystem. Entweder automatisch oder manuelle Steuerung der Blitze über Funk. Klingt spannend. Ich habe keine Ahnung, was so ein Blitzsystem kostet, aber tja, muss ich mich, glaube ich, mal mit auseinandersetzen. Sowas interessiert mich ja immer. Außerdem für die EM5 Mark II und die Pen F ist jetzt eingebaut, dass man Kameraeinstellungen auf seinem Computer sichern kann. Das heißt, man stellt irgendwas in der Kamera ein, überträgt die Settings einfach auf den Rechner. Das ist schon mal hilfreich, wenn man mal irgendwas resetten und dann wieder herstellen muss. Das ist nämlich sonst auch eine Aktion von bestimmt einer Stunde, bis man alles wieder so hat, wie man es vorher mal hatte. Und man kann die Settings auf andere Kameras übertragen. Das ist natürlich ganz cool, wenn man mal ein Update macht. Weil, so wie ich das hier verstehe, geht das dann auch kameraübergreifend. Kann ich jetzt aber nicht versprechen. Ich wundere mich, dass hier die EM1 Mark II nicht aufgeführt ist, aber vielleicht kann die das sowieso schon. Kann ich halt nicht sagen, weil die habe ich ja nicht. Und für die EM5 Mark II steht hier noch drin, dass die Autofokusfeld-Spot-Messung dazugekommen ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dann die Belichtungsmessung unter dem Autofokusfeld stattfindet, wenn man es eingestellt hat. Das geht.
War das bisher nur mittig?
Das war wohl vorher nur mittig. Ich glaube, das ist bei meiner EM1 Mark I auch nur mittig. Die folgt nicht dem Fokuspunkt. Ich weiß jetzt aber nicht auswendig, ob ich da Menüpunkt dafür habe. Und die Pen F ist noch mit einem verbesserten Auto-ISO-System ausgestattet worden, wo man wohl auch, wenn man die Verschlusszeit einstellt, den ISO automatisch anpassen lassen kann, ohne dass man in diesem Auto-ISO-Mode unterwegs ist. Wie auch immer das im Detail funktioniert, das wissen jetzt die Pen F-Besitzer besser, was sie da vorher genervt hat. Also ich fand das mal wieder ganz cool. Verbesserung und neue Funktion von Olympus für die Kameras. Ja, schaut mal rein.
Sehr schön.
Und auch mal reinschauen, wenn man ein iPhone hat, kann man in eine neue App vom Holger, was auch ein Podcast-Kollege ist. Der macht nämlich zum Beispiel mit beim Dirty Minutes Left Podcast.
Also ist nicht der Holgi, sondern ist ein anderer Holger.
Genau, ist ein anderer Holger. Dirty Minutes Left, den habe ich zum Beispiel abonniert, immer wieder interessant. Das ist der Holger Krupp und der hat eine App geschrieben, die nennt sich Photosort. Mhm. Und das ist quasi Tinder for the rest of us.
Was?
Ja, es gibt die App Tinder,
ja.
Die diese Dating-App ist, wo man dann halt Hit oder Miss mit einem Daumenswipe macht, so rechts hübsch, links schlecht, ja. Mhm. Und habe ich mir sagen lassen, ich brauche die ja nicht wirklich, deswegen hatte ich das nicht, aber deswegen Tinder for the rest of us, das heißt, alle, die jetzt schon einen festen Partner haben, können sich einfach Photosort holen, um auf dem iPhone ihre Bildarchive mal ein bisschen auszumisten, weil man macht ja relativ viele Fotos, aber wann geht man schon mal durch und löscht die? Vor allen Dingen im Thumbnail siehst du es dann nicht so richtig und dann groß anzeigen und dann löschen und swipen und wieder löschen, das ist ja auch lästig. Und diese App funktioniert eben so, dass sie dir den Fotostapel anzeigt und dann kannst du nach rechts swipen zum Behalten oder nach links swipen zum Löschen. Dann landet das Bild im Papierkorb, den kann man dann hinterher aufräumen. Und das kann man entweder so in der Reihenfolge machen, wie die Fotos gemacht wurden und da einfach durchgehen. Oder man stellt eine Option an und sagt, ich will einfach jetzt zufällig Bilder gezeigt bekommen und die dann halt aussortieren, sodass man da eher so einen spielerischen Ansatz hat, um mal durch diese gigantische Bibliothek durchzugehen und um vielleicht die Mistbilder mal auszusortieren.
Und man trifft alte Bekannte wieder.
Ja. Du hast ja auch schon benutzt.
Ich habe gestern, wurde mir das irgendwo in die Timeline gespült und dann habe ich da auch mal reingeguckt. Mhm. Ich finde die Idee klasse. Weil das ist ein recht spielerischer Umgang mit den Fotos. Da ich aber kein Tinder-Nutzer bin und da auch die App einem das irgendwie nicht erklärt, war es mir am Anfang irgendwie gar nicht klar, was da eigentlich zu machen ist. Mhm. Also du hast ein Interface und keine Hilfe. Das hat mich so ein bisschen verwirrt, ein bisschen, ja. Ich wusste nur ungefähr, dass man mit Swipen irgendwas tun kann, aber ich habe halt keinen Anhaltspunkt gehabt, in welche Richtung Swipen was tun würde. Ja gut,
alternativ kannst du die großen Knöpfe drücken, die da unten dran sind.
Die aber auch nicht selbstredend sind, finde ich. Nein, ist also super Idee, aber da kann man noch ein bisschen feilen dran.
Also ich hab's verstanden, deswegen kann ich auch noch Longboard fahren.
Aber dir wurde das erklärt, oder?
Nein.
Du hast einfach mal drauf losgeswiped, genau. Auch auf die Gefahr hin, dass du dir gerade deine Bilder verbiegst.
Ich habe ganz langsam geswiped und dann am Rand habe ich gesehen, dass ein Overlay übers Bild kommt. Da habe ich gedacht, ah, so.
Ah, okay. Yeah. Ja, also Discovery, ne, da geht noch was, finde ich. Aber die Idee ist klasse. Also
so ist cool. Gibt auch einen Button, um halt einen Fav zu setzen, weil es gibt ja auf dem iPhone auch diese Favoritenliste, die automatisch dann mit den Favoriten gefüllt wird, fand ich ganz praktisch. Und es gibt noch einen Share-Button. Was ich vermisse, Holger, falls du das hier hörst, oder wenn das mal jemand Holger weiter snippeln kann, mir fehlt noch eine Option oder eine neue App. Ich zahle da auch Geld dafür, mit der ich genauso einfach Bilder in Ordner sortieren kann. Das kann von mir aus so ein bisschen funktionieren wie Pinterest, dass er mir einfach ein Bild anzeigt und ich rechts an der Seite meine Ordner habe, vielleicht nach irgendeinem, weiß ich nicht, Bildanalyse ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass man sagt, die zuletzt benutzten Ordner sind nach oben sortiert oder sowas. Und dann kann ich sagen, das soll noch in den Ordner, das soll in den Ordner, das soll in den Ordner. Das könnte ich extrem gut gebrauchen, um ein bisschen Ordnung zu schaffen.
Also bei so vielen Bildern, die ich habe, die Arbeit will ich mir gar nicht machen. Da verlasse ich mich mittlerweile relativ zuverlässig auf die Suchfunktion und die Bilderkennung, die Inhaltserkennung.
Das ist auch in der Tat gut geworden, ja.
Da kannst du nämlich tatsächlich nach...
Aber gut.
Ja, aber er kann zumindest so Hunde von Katzen unterscheiden und Häuser und Autos und also einige tausend Objekte erkennen.
Ja, ich hatte, glaube ich, mal
schon nicht schlecht.
Ein Bild von einem Schild gesucht, was ich abfotografiert hatte. Dann kannst du irgendwie nach Text suchen oder sowas. Und dann,
ja, der macht dann OCR und alles. Ne? Das ist ja das Geile. Du kannst da tatsächlich nach Inhalten so, oder wenn du ein Schild suchst, gib Schild ein und dann findest du alle Schilderbilder. Genau.
Also er erkennt, dass da Text drauf ist und das ist dann so ein Schlüsselwort.
Und seit das drin ist, sind mir sowas wie Ordner erstmal egal.
Ja, ich habe halt so ein paar Ordner, was für, wenn ich die Fotos auf der Weide habe von ein paar Pferden, das hätte ich dann schon gerne vorsortiert, dass ich sage, okay, komm hier, das ist jetzt auf der Ranch oder das ist das und das ist das Pferd oder das war jetzt bei dem Thema, dann soll alles in diesen
Ordner. Dafür kannst du die Fotos abnehmen und kannst das taggen.
Das geht ja auch. Das ist auch total lästig, da habe ich keine Lust dazu. Das muss
Wieso? Gleich. Das ist doch eh für den Rechner. Dann machst du hier Command I und dann hast du hier Keyword-Feld und dann kannst du pro Bild Keywords vergeben.
Nee, Holger versteht mich bestimmt. Wenn der Fotosort geschrieben hat, das wird er ja auch nicht gemacht haben, weil er gesagt hat, ach, was könnte ich denn nochmal machen, sondern das wird aus eigenem Antrieb gewesen sein. Holger, wenn du Ordner benutzt, dann verstehst du mich. Wir müssen mal reden. Holger, wir müssen reden.
Gut,
da findet sich schon was. Ja, also schaut mal rein. Fotosort heißt das Ganze. Wir verlinken das sehr gerne. Holger, gute Arbeit. Jetzt haben wir aber das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
So, wir werden auch diesmal wieder unterstützt von Jimdo. Und zwar, ich sag mal gleich vorneweg, heute besprechen wir keine Website, sondern wir fragen euch, wollt ihr 12.000 Euro gewinnen? Das ist doch mal eine Ansage, oder?
Das ist eine sehr gute Ansage.
Ich finde die Aktion richtig gut. Also was machen die gerade? Die haben ja selber vor 10 Jahren ihr Unternehmen gegründet und sind auch deshalb so in diesem Gründer, Modus noch eigentlich und haben jetzt eine Initiative gestartet für den Gründernachwuchs. Ja. Also gibt ja viele Leute, die in irgendeiner Form eine eigene Website starten, eine Firma starten wollen. Ja. Ich habe das vor 11, 12 Jahren gemacht und will nichts anderes mehr tun. Das ist also für mich genau das Richtige gewesen. Aber der Start ist natürlich schon ein bisschen holprig. Du brauchst nämlich am Anfang schon ein bisschen, ja, also ich habe damals vom Staat irgendwie noch einen Gründungszuschuss bekommen, so, ich weiß gar nicht, wie hoch der war, aber der mich so ein bisschen noch da über Wasser gehalten hat und hatte dann das Glück, dass ich auch noch so ein Gründerseminar bekommen habe, wo man so ein bisschen was über dieses Thema lernt, weil ich musste da echt viel in kurzer Zeit lernen. Und das ist, ja, das ist ist natürlich hilfreich, wenn dir da jemand hilft für einen erfolgreichen Start. Und Jimdo wird das tun. Und zwar haben sie einen Gründerwettbewerb und der beginnt jetzt am 8.5. oder hat jetzt schon angefangen und geht bis zum 23.6. Und zwar läuft es folgendermaßen ab. Erstmal, es gibt die Webpage machwaseigenes.de. Das ist so der Hauptplatz, wo das stattfindet. machwaseigenes.de und startet jetzt eben in die sogenannte Bewerbungsphase und in dieser Zeit könnt ihr mit einem Foto, das euer Projekt visualisiert, und deshalb ist das hier im Podcast genau richtig aufgehoben.
Das ist perfekt. Das ist wie eine neue Aufgabe.
Ihr müsst, und zwar was ihr tun müsst, ist also, wenn ihr eine Geschäftsidee habt, visualisiert die, packt die in ein Foto, packt einen kurzen Text dazu und twittert das oder packt es auf Instagram mit dem Hashtag Mach was Eigenes.
Wichtig dabei ist jetzt zu sagen, es reicht nicht, dass ihr die Idee habt, sondern ihr müsst auch den festen Willen haben, wirklich etwas zu starten, ein Unternehmen zu starten.
Natürlich.
Es können, glaube ich, auch Leute mitmachen, die gerade angefangen haben, ein Unternehmen zu starten. Da gibt es irgendeine Begrenzung, müsst ihr euch mal durchlesen, wie lange euer Unternehmen schon gemeldet sein darf, um noch mitzumachen. Ist aber eine coole Aktion und mit dabei ist zum Beispiel auch der Frank Thelen, der vielleicht hier von der Höhle der Löwen bekannt ist.
Auf Vox, ja.
Und genau. Das heißt, da ist auch Know-how dann dabei. Und das Ganze läuft wohl so ab, dass erstmal die Ausschreibung jetzt ist. Das heißt, ihr könnt euch mit einem Foto eben bewerben, das euer Projekt vorstellt. Da könnt ihr natürlich jetzt besonders kreativ sein. Und da wird dann eine Vorauswahl getroffen und die besten, wie viel? Besten 8?
5.
Die besten 5 kommen dann in die engere Auswahl vor die Jury, werden dann eingeladen. Da könnt ihr euer Projekt dann nochmal ausführlich vorstellen.
Das ist dann nicht eine Jury, sondern die Jury macht die Vorauswahl.
Oder die Vorauswahl.
Und hinter die Community entscheidet. Der Sieger wird dann, ne? Ist ein Publikumsvoting, genau. Was dann vom 3. bis 13. Juli passiert auf machwaseigenes.de. Ja. Der erste Gewinner, also alle bekommen wohl einen Business-Workshop, in dem sie Training für einen Businessplan bekommen, also die 5. Eine sogenannte Pitch-Website bauen, also natürlich von Jimdo ist klar, wo sie dann eben ihr Projekt nochmal etwas gründlicher vorstellen können. Das kommt von relativ großes Publikum alles und dann gibt es das Publikumsvoting am Schluss. Einen Gewinner, der bekommt dann die Gründerstarthilfe ein Jahr, jeden Monat 1.000 Euro und Coaching von den Coaches. Also das ist eine geile Aktion.
Das ist eine coole Aktion, auf jeden Fall.
Schaut's euch mal an, machwaseigenes.de und wir danken Jimdo für die Unterstützung und wünschen euch viel Glück bei dieser Aktion.
Jupp, und sagt mal Bescheid, wenn ihr da mitgemacht habt.
Genau. Und bei Jimdo natürlich immer noch 15 Euro auf alle Pro-Pakete auf den Webseiten, fast vergessen, wenn ihr den Code Belichtigung verwendet. So, jetzt aber.
So, haut rein.
Ha. Guckst du ab und zu mal XKCD an?
Habe ich abonniert.
Natürlich, ich habe sogar die App.
Das ist ein Comic, ein Webcomic, ja. Wer das noch nicht kennt, XKCD. Jeder Nerd sollte den abonniert haben. Und da geht's in einem bestimmten Comic um den Weißabgleich. Erzähl doch mal.
Naja, Weißabgleich ist ja so eine Sache und es ist eigentlich blöd, den Comic vorzulesen, ich tue es trotzdem, aber schaut ihn euch auf jeden Fall an. Weißabgleich, ja, also da ist jemand, der sagt, hier, ISS vor der Sonne, Transit vor der Sonne, also die ISS zieht vor der Sonne vorbei und ich möchte es unbedingt fotografieren, diesen Schatten und habe jetzt einen speziellen Filter drauf, so einen Sonnenfilter und sagt dann, perfekt, I should set the white balance. Und dann siehst du dieses Menü.
Das Kameramenü mit der Glühbirne.
Incandescent, so. Fluorescent, Direct Sunlight, Flash, Cloudy, Shade, Custom. Und dann so ein kurzes Innehalten. Und dann stellt er halt den Weißabgleich natürlich auf Direct Sunlight.
Weil er ja direkt in die Sonne,
guckt. Und das war so eine hübsche Idee. Ist natürlich die Frage, muss man das tatsächlich machen? Kommt das dann richtig raus? Oder ist das dann...
Das überlassen wir jetzt mal der Community. Da könnt ihr mal drüber abnaden.
Mir hat das echt Spaß gemacht. Ab und zu kommen da so fotografische Dinge, die sind goldig.
Es ist echt super.
Apropos fotografische Dinge. Ich wusste nichts darüber, habe aber jetzt kürzlich einen Hinweis bekommen, dass gerade ein Film in Arbeit ist, mit dem Titel Kodachrome, der noch 2017 rauskommen soll. So ein Kinofilm. Es ist aber wohl keine Doku oder so, sondern ein Drama. Eine Geschichte von einem Vater und einem Sohn, die wohl nach Kansas zum letzten Fotolabor reisen, das noch Kodachrome entwickelt oder so. Keine Ahnung, wie fotografisch der wird, aber zumindest der Titel lässt ja drauf schließen, dass es was mit Kodachrome zu tun hat.
Jetzt habe ich es verstanden. Bevor wir aufnehmen, also bevor wir in die Pre-Show kommen, setzen Chris und ich uns immer hier zusammen und gehen mal kurz die Themen durch. Was haben wir denn in den Sendungen? Worum geht's denn da? So ein bisschen Vorbereitung muss ja schon sein. Mhm. Also manchmal jedenfalls. Und da hast du gesagt, ja, Kodachrome 2017 wäre ein neuer Film. Kodachrome Film? Ach so, ich gedacht, okay, da macht Kodak wohl einen neuen Film für Kameras. Den 2017er Kodachrome. Nein,
Kinofilm.
Es ging um einen Kinofilm. Ich denke gerade, wieso jetzt Drama? Machen sie ihn jetzt doch nicht, oder? Ein Kinofilm.
Ja.
Ja, die Verwirrung war groß. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein.
Zumindest bei dir. Ich war einfach mal darauf hinweisen, geil. Augen aufhalten. Ich bin gespannt, was da kommt.
Das ist interessant.
Apropos Film, wo wir gerade beim Thema sind. Es gab auf Petapixel einen Beitrag, die besten the five best film scanners under $200. Im Moment ist ja das Thema, wie kriege ich meine Bilder in die Kamera oder ins Digitale, meine analogen Bilder, ist ja gerade relativ aktuell und da ist dann tatsächlich, kommen solche Artikel auch raus. Ist nett, ich habe nur zwei Kritikpunkte. Sie erwähnen es an einer Stelle, dass die DPI, die draufsteht, also die Auflösung des Scanners, in der Regel nichts mit der Realität zu tun hat, aber geben dann trotzdem immer brav bei den einzelnen Scannern das an, was auf der Schachtel steht, was einfach nicht stimmt. Da sind die also ein bisschen blauäugiger an der Stelle. Da verweise ich mal auf filmscanner.info. Das ist einfach eine Website, die das aus meiner Sicht ganz ordentlich testen, was da wirklich an Auflösung rauskommt.
Wird halt gern die theoretische Auflösung aufgrund des Schrittmotors und sowas genannt.
Natürlich.
Die Optik kann es aber dann doch gar nicht schaffen.
Und so. Genau. Ja. Und das Zweite ist, dass das natürlich ein amerikanisches Blog ist. Da sind also nicht alle von den Produkten hier erhältlich, beziehungsweise wahrscheinlich dann manchmal vielleicht doch, aber halt unter anderem Namen. Also ein bisschen Forschung an der Stelle. Oder er macht es halt wie jetzt wir auch mit dieser LED-Lichtplatte, die hast du dir auch geholt.
Ja, habe ich direkt geordert. Ist ja ein cooles Teil.
Es ist total simpel und nimmt keinen Platz weg und frisst nur USB-Strom und legst dir eine Negative drauf, hast keine Struktur drauf. Das ist also sehr glatt und damit kann man direkt mit einem Makroobjektiv oder mit einem 50 mm und Zwischenringen kann man irgendwie seine Negative abfotografieren. Und gut ist, es geht 1000-mal schneller als mit irgendeinem Scanner und ist zumindest für den Normalgebrauch, Kleinbild bis Mittelformat, plenty good.
Ja, hast du viel Megapixel, wie deine Kamera hat, und wenn das für normale Bilder reicht, reicht das auch für die Negative. Also Mittelformat ist kein Problem, beim Kleinbild muss man halt mal gucken.
Vor allem wenn du vergleichst, das Flachbettscanner heutzutage so im Normalfall, ja, ich sag mal, aus so einem Kleinbildnegativ vielleicht, wenn es hochkommt, 7-8 Megapixel rausholen.
Okay.
Dann bist du mit deiner Kamera. Dann
kann ich es auch abfotografieren.
Also auf jeden Fall drüber.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Tja. Also das ist schon ein Hammer. Du hast das erzählt, vorletzte Folge oder so, und dann habe ich dann direkt hinterher mal einen Bestellknopf gedrückt. Und die kam dann auch relativ schnell. Und ich muss sagen, da war ich überrascht. Ich habe einfach hier die kleine USB-Bank angeschlossen. Ne? Kurzes USB-Kabel, bist du unabhängig von der Steckdose, kannst du das überall machen. hat gut geleuchtet.
Ich denke, dass wir diese Dinge auch dieses Jahr auf dem Klostergeister-Workshop in mehrfacher Auswertung sehen werden.
Ach, bestimmt.
Da ist auszugehen.
Ja. Frisst ja kein Brot, ist klein. War nur ein bisschen höher als A4. Also es hat nicht hier ins Regal so richtig reingepasst. Da muss ich
noch, ja, das ist
guten Platz versuchen. Ja. Naja. Aber zu den Scannern, da passt ja etwas, was uns der Kai vor einiger Zeit mal geschickt hat. Mhm. Da schrieb er: Hallo die Herren, bei Peter Pixel gibt's mal eine Geschichte verlinkt, auch Peter Pixel, guck an, die Analogfraktion mit Flachbettscanner und Perfektionswillen ansprechen sollte. Wie beim Feuchtabspielen von Schallplatten verspricht auch das Scannen von Negativen ein Fluid-Erfolge. Ob die angerichtete Sauerei die 30 Euro pro Liter es wert sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. 3, 2, 1, Happy Scanning. Ja, und da ist ein Link auf ein Wet Mount Scanning. Mhm. Und das hatte mir jetzt so gar nichts gesagt, dass man jetzt irgendeine Flüssigkeit auf seinen Scanner kippt und dann das Negativ drauf. Und du hast gleich gesagt, doch, das kann man schon durchaus machen.
Kann man schon durchaus machen. Gibt also Fotografen, die das tun. Das vermeidet sehr gut Kratzer und Staub und Zeug. Also du siehst dann viele von den Sachen, die du beim Trockenscannen sehen würdest, siehst du dann nicht mehr. Ist halt irgendwie dann doch eine Sauerei, ne? Du musst halt auf dein Scannerglas irgendwie da so Flüssigkeit drauf tun. Im Prinzip, so die klassischen Trommelscanner und so weiter, die sind alle nass aufgezogen. Nur gibt's die halt heute in der Form fast nicht mehr. Das ist so das nächstbeste. Brauchst aber einen Scanner dafür, also du machst das auf ein Scannerglas. Das heißt, du brauchst einen Scanner dafür, der auch auf das Glas fokussieren kann. Okay. Also zum Beispiel so ein Epson V600 kann das nicht. Der fokussiert nur auf den Bildhalter, der über dem Glas sitzt. Mhm. So ab einem 700er geht's und bei den anderen weiß ich's nicht. Muss man halt nur wissen.
Ja, dann lest euch das mal durch, wenn ihr sagt, irgendwie da fehlt noch das letzte bisschen.
Also in dem Beitrag ist ein Video, da erklärt er das und zeigt das auch, hat dann irgendwie eine spezielle Flüssigkeit dafür. Da bin ich mir gar nicht mal ganz sicher, ob man die tatsächlich braucht oder ob man da nicht einfach destilliertes Wasser nehmen kann. Ja, könnt ihr mal anchecken.
Schaut mal. Vielleicht hat es ja jemand von euch da mal ausprobiert und kann uns mal mit Ergebnissen beglücken.
Genau, tut das mal.
So, und jetzt gucke ich gerade, es gab hier nämlich so einen schönen Link und bei mir tut gerade die Seite nicht. Midi2Lightroom.com hieß die. Ach doch, jetzt kommt
doch,
sie.
Doch, kommt, dauert noch ein bisschen länger.
Es geht nämlich um einen MIDI-Controller. Hat uns auch der Kai geschickt. Hallo, ich weiß nicht, ob ihr den schon hattet, aber gegenüber dem hässlichen Keyboard sieht das doch mal echt profimäßig aus. Und wie es schon der Name verrät, war es ursprünglich für Lightroom gedacht. Okay, nicht billig, aber vielleicht dem ein oder anderen, vielleicht Leica-Besitzer, den Preis wert. 3, 2, 1, Happy Fummeling, der Kai. Ja, es geht um MIDI-Controller für Capture One und für Lightroom. Und da hatten wir ja schon ein paar vorgestellt. Also es gibt ja zum Beispiel auch mit entsprechender Software die Möglichkeit, einen einfachen Musik-MIDI-Controller zu nehmen und dann die Drehknöpfe eben auf verschiedene Funktionen zu legen. Und da gab es immer wieder Ansätze, ein spezielles Pult eben zu bauen, was dann eben speziell angeordnete Knöpfe hat. Und dieses Ding hier kannte ich jetzt noch nicht. Das kam mir zumindest nicht bekannt vor.
Das kommt auch eigentlich aus dem Videobereich. Das kommt so von DaVinci Resolve und solchen Geschichten. Und ist von Tangent. Tangent Element Panels heißen die Dinger. Mhm. Sehen schnieke aus, ne? Kann man nicht sagen. Kann man nichts dagegen sagen. Also die sind, machen schon einen guten Eindruck. Das komplette Tangent Element Panels Kit, was aus mehreren Knopfpanels und diesen drei Trackbällen für die Farbkorrektur und so weiter sind und dann noch so Drehknöpfen und so weiter. Das komplette Kit kostet $2,821.50.
Gibt aber auch einzelne Module, also man kann das stückchenweise
ausrüsten. Du kannst das kleine Modul, was nur Knöpfe hat, auch schon für $560 kriegen, da fängt's an. Das erste Modul, was auch so einen Drehregler drauf, also eine Kugelregler hat, kostet dann schon $883.50. Mhm. Das mit den Putties kostet, also zum Drehen kostet $722. Es gibt auch noch ein Pelican Kit dafür, ne? Mit Pelican Case, wo dann innen auch gleich noch für das gesamte Kit so Schaumaussparungen spezielle drin sind. Das kostet nur $485. Hast aber noch keine Panels.
Nö, die hast ja dann extra. Aber ich muss schon sagen, also
Du kannst dir auch den Mac Pro, also den Mülltonnen Mac Pro, den schwarzen, kaufen, yeah, als Workstation Turnkey mit DaVinci Resolve und 12 Terabyte RAID und den Panels und so weiter für nur $10,844.
Ja, du, gut, aber wenn du jetzt den etwas überteuerten Mac Pro wieder abziehst, dann ist das eigentlich ein Schnapper. Also, ich würde das jetzt nicht kaufen. Mir persönlich ist das zu viel Geld für so ein spezielles Pult, weil ich am Rechner jetzt nicht nur Lightroom bearbeite. Aber man muss jetzt schon mal sagen, gegenüber so ein normales Musikpanel, was so irgendwie so ab 50 Euro bis 150, 200 Euro kriegst, sieht das hier schon echt mega aus. Also das Ding hat wirklich was von Zukunftsfilm oder so, Science Fiction oder
ist das, irgendwie, was wir da sehen, sind das Fotos oder sind das Renders? Und wie fühlt sich's an? Das ist natürlich auch wichtig.
Wie sich's anfühlt, also ich denke, bei dem Preis wird sich das schon gut anfühlen.
Das wage ich jetzt mal,
Frage
zu stellen.
Das glaube ich schon. Das ist hier richtig.
Was teuer ist, ist auch gut, meinst du?
Das ist High-End, das ist gut. Ob das jetzt hier Renderings sind, keine Ahnung. Könnte Rendering sein, kann gutes Foto sein. Man weiß es nicht. Also, wir haben es mal kundgetan, wenn irgendjemand sagt, ja, meine Güte, hier 3.300 habe ich, mache ich. Warum nicht?
Ja, da kann man sich dann auch gleich das Creative Cloud Abo dazu kaufen.
So viele Drohnen sind das nicht.
Ja, wenn man das in Drohnen umrechnet, vor allem die richtig teuren, dann ist das nicht viel.
Also so gesehen alles.
Also die Drohne, die wir da im Himalaya dabei hatten, die große, die High-Altitude-Drohne, die hat auch nur $10,000 gekostet.
Ja, siehst du wohl. Mhm. Also so gesehen alles eine Frage der Relation, nicht wahr? Und dann würde ich gerne noch das von Dietmar hier reinnehmen.
Ja, mach mal.
Da ging es nämlich um CCD versus CMOS. Da hatte er uns ein Video geschickt. Hallo Boris, hallo Chris. Ich bin auf ein kurzes, aber wirklich interessantes Vergleichsvideo von CCD und CMOS gestoßen. Ich weiß zwar über die verschiedenen Auslesefahren hoffentlich Bescheid, jedoch kann ich mir das Wackeln des CMOS-Bildes nicht richtig erklären. Ist das das Dazuerfinden von Bildteilen und dann Verschieben des gesamten Bildes? Wäre toll, eure Meinung zu erfahren. 321, diese Woche Konserven hören, der Dietmar. Ja, ist schon ein bisschen älter. Das ist ein Video, wo halt links, rechts gegenübergestellt wird, eine Autofahrt oder eine Busfahrt, einmal gefilmt mit einer Kamera, die einen CCD-Sensor hat.
Übrigens, Stand 2012, also vor fünf Jahren. Das ist nicht mehr aktuell. Nein, und
ist älter.
Die Entwicklung ist mittlerweile vorangegangen.
Einmal mit CCD-Sensor eben das Video gemacht und einmal mit einem CMOS-Sensor. Und der Effekt ist, meine ich, auch heute immer noch der, mit Ausnahmen natürlich inzwischen, dass der CMOS-Sensor eben komplett, der CMOS nicht komplett ausgelesen wird, sondern zeilenweise ausgelesen wird. Das ist der Sensor, der heutzutage in so ziemlich jeder Digitalkamera drinne steckt inzwischen. Aber dadurch, dass er zeilenweise eben ausgelesen wird von oben nach unten, das kostet halt ein bisschen Zeit und in der Zwischenzeit hat die Kamera oder das Motiv sich eben weiter bewegt. Das heißt, während noch das eine Bild ausgelesen wird, hat eine Bewegung stattgefunden. Und das ist dann dieser berühmt-berüchtigte Rolling Shutter, der beim Schwenken zu schrägen Hauslinien führt oder zu gestauchten und gestreckten Fahrzeugen oder zu ganz merkwürdigen Propellereffekten, die dann abzureißen scheinen und so etwas. Das ist dieser Rolling Shutter beim CMOS. CCD hat das Problem nicht, weil der halt komplett ausgelesen wird, also jedes Bild einmal komplett. Insofern besser, was sowas angeht. Aber da war in diesem Vergleichsvideo eben die Aussage, das wackelt aber mehr. Woher kommt denn das? Und da würde ich jetzt mal ganz, ganz einfach denken, wenn ich mir das Video angucke. Da sind ja, um diese verschiedenen Sensoren zu haben, verschiedene Kameras genommen worden. Es gibt ja jetzt nicht eine Kamera sowohl mit CMOS als auch mit CCD, um einen direkten Vergleich haben zu können. Und deswegen andere Kamera heißt ja auch schon mal, ist da auch ein Bildstabilisator drin? Und wenn ja, wie gut funktioniert der? Das ist ja schon, wenn ich hier eine Olympus mit einer Pentax vergleiche, dann habe ich da schon Unterschiede, was die Bildstabilisierung betrifft. Also da würde ich nichts drauf geben. Ein CCD-Video wackelt jetzt nicht per se mehr als ein CMOS, das ist Quatsch. Also das wird an der Befestigung der Kamera liegen oder an dem eingebauten Bildstabi, der vermutlich schlechter auch, oder gar nicht vorhanden ist. Also das Video, Dietmar, was du uns da gegeben hast, wir verlinken das gerne, damit ihr euch jetzt als Hörer da noch ein Bild von machen könnt. Aber ich finde, das ist kein guter Vergleich und keine gute Gegenüberstellung. Ich habe da noch ein anderes Video gefunden, das ich etwas besser fand. Das können wir auch gerne mit in die Shownotes schmeißen, wo man auch nochmal die Unterschiede sieht. Man muss aber inzwischen sagen, Rolling Shutter ist immer noch ein Thema, absolut. Aber das wird immer besser. Also da, die sind halt dabei, in der Entwicklung her, auch beim CMOS, schneller auszulesen, eigene Technik noch mit auf den, also Auslesetechnik auf den Sensor mit drauf zu bringen, um so ein Full Readout zu haben. Ich glaube, das hat die, sag schnell, die Sony A9 hat, glaube ich, so ein Full Readout. Ich weiß nicht, wie es da mit dem Rolling Shutter aussieht, ob das da behoben ist oder ob das zumindest stark reduziert ist, müsste ich mal recherchieren oder könnt ihr selber mal suchen. Dann gibt es bei den vielen Smartphones, ich weiß nicht, warum diese Technologie noch nicht in den Kameras drin ist, aber bei den Smartphones, ich glaube, Google oder Samsung hatten das reingebaut, und zwar sehr, sehr gut reingebaut, dass sie den Rolling Shutter rausrechnen, weil sie wissen halt, wie viel Zeit es braucht, das Bild auszulesen und können dann die Zeilen wieder zurückschieben. Und wenn du halt ein bisschen Überlapp hast, also ein bisschen größeren Sensor hast, dann hast du halt noch zusätzliche Bildinformationen, die du reinschieben oder eben dazu
rechnen kannst. Ich habe keinen Überlapp, ich nicht.
Und ja, also da hat man, glaube ich, mal so ein Demo-Video verlinkt von, ja, von so einem neuen Smartphone. Und da war ich schon schwer beeindruckt, dass da überhaupt kein Rolling Shutter mehr zu erkennen war. Also die
rolling,
Technik,
rolling, rolling.
Technik geht da weiter. Ich finde sowas immer spannend, aber am Ende des Tages weiß ich nicht. Zählt dann mehr das, was in dem Bild zu sehen ist oder was ihr zeigt in dem Video und nicht, ob dann bei einem Schwenk irgendwie die Linie schräg ist. Das macht das Video dann auch nicht besser oder schlechter.
Ein perfekt belichtetes, Rolling Shutter freies, knackenscharfes Video mit keiner Geschichte ist halt immer noch ein Video mit keiner Geschichte.
So schaut's aus.
Ganz einfach. Gut. Aber wo wir beim Stabi sind.
Ja, sollen wir den mit reinnehmen?
Nehmen wir das noch mit rein, ne? Das passt doch dann thematisch ganz gut dazu.
Sehr gut. Der Daniel hatte auch schon vor einiger Zeit geschrieben. Hallo Boris, hallo Chris. Erstmal vielen Dank für die kürzeren Podcasts. Na, da wollen wir mal gucken, wie lange das hält. Nachdem ich gestern und heute 8 Folgen nachgehört habe, fehlen mir nur noch 7 und auf 1,6-fache Geschwindigkeit dauert es auch nicht mehr ganz so lange. Ja, denn viel Spaß beim Ohrenbluten, Daniel. Und dann hat er zur Pentax was geschrieben. Ein kurzes Update zum Thema Pentax. Anscheinend möchte Pentax demnächst, großes Fragezeichen, ein Firmware-Update anbieten, womit die K1 und die KP Sensor-Shift-Stabilisierung während der Aufnahme von Videos anbieten soll. Lange hat es gedauert, aber scheinbar hat Pentax endlich mal auf die User gehört. Da bin ich gespannt, denn im Videomodus fand ich tatsächlich die Stabilisierung bei der K1 jetzt nicht so wahnsinnig berauschend. Da gab es ziemlich viel Gezittere noch, was nicht ausgeglichen wurde. Wenn sie das optimieren können, holla die Waldfee, das wäre ganz cool. Schauen wir mal. Weil bisher hat sie halt die Achsenstabilisierung, aber nicht den Shift, ne? Ja, und zum Thema mobiler Rechner, da hatte er noch einen Hinweis, weil ne, bist unterwegs, willst deine Fotos bearbeiten, was kauft man sich da? Werden wir ja auch immer wieder gerne gefragt. Und der Daniel schreibt hier, Samsung hat übrigens vor kurzem den Nachfolger des Galaxy Tab Pro S angekündigt. Ein, wie ich finde, sehr spannendes Gerät, besonders für Fotografen. Er selber hat das Tab Pro S, ein Windows 10 Tablet mit Core M-Prozessor, 128 GB SSD, bla bla und so weiter. Also er schreibt, ein Surface Pro 4 in der Einstiegsvariante. Nur, dass eben im Gegensatz zum Surface Pro auch eine Hülle mit Tastatur und Touchpad dabei ist, dafür aber kein SD-Slot und kein USB-C-Port. Das heißt, man braucht dann halt einen Kartenleseadapter. Und freut sich halt, dass das Ding schön dünn ist und genügend Leistung unterwegs für Lightroom, Photoshop und Affinity Photo hat. Display schreibt er hier, Display sagt er, ist Porno, also er freut sich, das ist ein sehr gutes OLED-Display, gute Preise und so weiter. Also man kann damit unterwegs oder eben auf dem Sofa arbeiten mit einem guten Display. Der Daniel empfiehlt euch also ein Tab Pro S. Warum nicht? Kann man sich mal angucken, wenn ihr unter Windows unterwegs seid. Schöner Tipp, wie ich finde. Danke, Daniel.
Ja, dann noch ein kleiner Video-Hinweis. Es geht ums Einbetten von Fotos auf Buchseiten. Ich habe da ja das Thema Buch gerade aktuell und da müssen Fotos drauf und
wie da kommt gibt's das los?
Das gehört da ein Buch, was zum Thema Fotografie geschrieben wird, muss auch Bilder enthalten. Nee, da sind so ein paar Seiten, auf denen tatsächlich Produktfotos drauf sind, also hier ein Bild von einem Objektiv und mir war es dann wichtig, dass die zumindest teilweise eben randlos eingebettet sind, also auf einem weißen Hintergrund und der weiße Hintergrund dann so weiß an den Rändern ist, dass er mit der Seite quasi nahtlos abschließt. Also eben nicht abschließt, sondern nahtlos übergeht in die Seite. Mhm. Da habe ich einfach auf in Lightroom einen relativ einfachen Prozess dafür mit ganz wenig Aufwand Bilder bei Tageslicht vor einem Fenster gemacht. Also noch nicht mal hier groß Studio aufgebaut und so weiter, sondern die einfach mit ein bisschen weißem Papier als Hintergrund reicht vollkommen aus. Und hinterher in Lightroom dann entsprechend die weißen, den Weißpunkt hochgezogen, bis zu einem Punkt, wo dann der Rand anfängt auszureißen und dann mit einem Pinsel mit sehr weicher Kante auch nochmal den Weißpunkt an den Stellen so weit angehoben, bis dann da tatsächlich eine Überbelichtung quasi drin reingemalt wurde. Und das bedeutet dann so viel wie der Rand hat halt keine Zeichnung mehr und damit wird er auch auf dem Papier entsprechend nicht gesehen. Und das kannst du relativ einfach machen und das habe ich mal so als Tipp einfach als kleines Video zum Thema Retusche auf YouTube gestellt und verlinkt das mal. Kann man sich mal angucken, wenn man das mal irgendwann brauchen sollte.
Ja, saubere Sache.
Tja, das soll auch sauber aussehen, ne?
Auf jeden Fall. So. Ja, endloser weißer Hintergrund, gar nicht so schwer, wie man glaubt.
Nee, nicht wirklich.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ist auch gar nicht so schwer, ne? Wir werden nämlich unterstützt von enjoyyourcamera.com und da hast du einen Spider-Light-Holster bekommen.
Ja,
wieso hast du den eigentlich bekommen?
Ich weiß nicht, warum soll ich nicht mal mit sowas spielen dürfen?
Verdammt!
Also, hier ist er, der Spider-Light-Holster. Ist ein, Spider-Holster kennt man. Der Spider-Light-Holster ist auch aus Metall, wie sich das gehört. Also das Zeug ist hochstabil und hat so eine Halterung, die man sich direkt an den Gürtel schnallen kann und ist auch sicher, also kann auch nicht abrutschen. Der hat da unten so einen Widerhaken. Also wenn man sich das an den Gürtel macht, dann bleibt das da auch. Und ist ziemlich gut durchdacht. Also ein Sicherheitsverschluss, den du entweder so nur so ein bisschen aufmachst oder ganz aufklappen kannst, wenn du das willst. Also dass die Kamera rein und raus kann mit einem Handgriff quasi. Eine AK-kompatible Kameraplatte und die Kameraplatte ist ziemlich cool. Da haben sie wohl ziemlich überarbeitet. Ich habe jetzt natürlich, ne, du hast die bisher bekommen, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, aber die ist tatsächlich so, dass du jetzt auf jeden Fall Zugriff auf den Akku hast und die Speicherkarte und volle Kompatibilität kürzer. Mit Zugehör. Die ist nämlich ein Stück kürzer und sehr die hat schön. So einen verschiebbaren Unterteil und ist dann trotzdem AK-kompatibel. Das ist, das ist eigentlich schon alles, was man drüber sagen kann. Das Ding ist schön handlich und ist aber trotzdem stabil. Also das muss man sagen, diese Geschichte, das ist so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist. Also das Metall, das ist ein Druckgussmetall oder sowas, das kriegst du, glaube ich, so schnell nicht kaputt. Hat unten nochmal so ein Einsatz, der verhindert, dass wenn du diese Kugel reinführst, dass die unten rausfällt und das ist auch sinnvoll, dass das Ding dann sauber da drin sitzt und satt da drin sitzt und das tut's auf jeden Fall. Und also Spider-Light-Holster.
Ist auch die Sicherung zum Rausziehen nach oben, ist auch so eine Metallklemme, sehe ich hier.
Das ist alles voll Metall. Ist
alles wie bei dem großen
Spider, ist eigentlich wie bei einem großen.
Die Bodenplatte ist tatsächlich AK-Swiss-kompatibel. Das heißt, die kriegst du so direkt in der AK-kompatibler. Das ist natürlich geil. Dann musst du keine zusätzliche Platte noch drunter schrauben, sondern kannst das direkt. Das ist dufte.
Und ich habe natürlich, weil bisher du die Dinger bekommen hast und ich eben nicht, habe ich noch mal kurz den Ingo angerufen und gesagt, und was ist das Besondere an dem Ding? Und dann sagt er, eben diese Platte, die ist eigentlich das richtig Knackige dran. Und er sagt, den normalen Spider-Light-Holster, also für ihn ist jetzt der Light-Holster, nicht das Spider-Holster, sondern das Spider-Light-Holster eigentlich lieber als der alte.
Ist eigentlich das bessere System, wenn ich das so sehe. Es ist kompakter. Gut, wenn du jetzt eine super fette Kamera hast, ich meine, das wird auch halten, ne? Aber das ist ja interessant, weil sonst hast du immer das Problem, dass du noch zusätzlich eine Stativplatte drunter schrauben konntest, aber dann eben auch musstest, um das Ganze eben auf dein Stativ zu befestigen. Oder musstest eben die Platte erst abschrauben. Das ist natürlich dufte, wenn das Ding direkt da drauf passt.
Also, schaut es euch mal an. Schick. Vielleicht ist das ja was für euch. Und wir haben natürlich weiterhin 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2017 bei enjoycamera.com. Und vielen Dank für die Unterstützung.
Jo, dankeschön.
Ja. Haben wir Fragen?
Live-Fragen. Wir haben eine notiert hier von Heinzel. Und zwar fragt der, abfotografierte Negative müssen invertiert werden. In Lightroom gibt es für Schwarz-Weiß nur die Möglichkeit, die Tonkurve zu invertieren. Dadurch funktionieren danach alle Regler umgekehrt. Daran kann ich mich noch gewöhnen, aber was mich nervt ist, dass dann die normalen Presets nicht mehr richtig funktionieren. Klar, weil ja die Regler auf der falschen Seite stehen. Gibt es gegebenenfalls als Schritt vor dem Import in Lightroom eine Möglichkeit, seine RAW-Bilder zu invertieren und somit ein invertiertes RAW zu speichern, um dieses dann zu importieren? Und da muss ich jetzt sagen, da muss ich passen. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf keine Software, wo du wirklich die RAW-Daten invertieren kannst.
Das ist eines der größten Versäumnisse in Lightroom, der simple, einfache Knopf invertieren.
Yep.
Weil das ist tatsächlich momentan der einzige Weg. Du nimmst ein RAW-Bild, du importierst es in Lightroom und dann musst du eben diese komische Tonkurvenakrobatik machen, die dann aber eben die anderen Sachen einfach nur falsch rum macht, und das ist doof. Also der einzige halbwegs vernünftige Weg ist an dieser Stelle tatsächlich so ein RAW-Bild, ja, ich sag mal, möglichst mit möglichst wenig Kontrast einfach irgendwo außerhalb zu öffnen, in TIFF umzuwandeln und dann wieder zu importieren. Das wäre so die eine Möglichkeit, und dort dann eben auch zu invertieren, und bevor man es dann wieder reinholt. Ich habe schon geschaut, ob es in irgendeiner Form einen, ja, so ein lossless RAW-Inverter gibt, aber den gibt's natürlich nicht, weil diese Formate alle irgendwo proprietär sind. Ich habe dann noch geguckt, ob es die Möglichkeit vielleicht mit DNG gibt, dass man quasi das RAW in ein DNG umwandelt und dann dort eine Invertierung macht. Hab aber nichts gefunden. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Falls ihr sowas wisst, dann schreibt's uns doch, lasst uns doch wissen, in die Kommentare zum Beispiel, und dann geben wir das weiter. Das ist auch tatsächlich einer der Gründe, die wieder für einen Scanner sprechen und gegen das Abfotografieren, weil in der Scanner-Software kannst du sagen, invertier mir das mal und gut ist. Und dann kriegst du ein richtig rum Bild. Tja.
Ja, wüsste ich jetzt so halt sonst auch nicht. Generell ist natürlich zu sagen, wie viele Presets will man denn wirklich anwenden? Also man könnte dann auch sagen, wenn man ein Preset hat, man muss die ja sowieso in der Regel noch mal ein bisschen nachjustieren, dann schnappt man sich mal so ein Preset auf so einem Negativ, zieht einmal die Regler auf das jeweilige Äquivalent auf der anderen Seite von der Mitte aus. Also man muss sie ja quasi von Hand umdrehen, die Regler sozusagen. Das macht man einmal und dann speichert man sich das Preset eben als Negativ-Preset ab. Also so aufwendig ist das jetzt auch nicht. Aber vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
Genau, also wäre für viele sicher interessant. Dann kam eben gerade noch im Slack rein vom Jürgen, dass er fragt, macht ihr noch Hinweise auf Hörertreffen, und weist dann gleich auf eins hin. Natürlich machen wir das hier in der Sendung, sehr gerne sogar. Und zwar schreibt er, herzliche Einladung zum zweiten regionalen Hörertreffen an der Bahnlinie Stuttgart-Esslingen-Reutlingen-Tübingen. Nächster Halt ist Reutlingen am 12. Mai 2017 um 18 Uhr, Café Nepomuk, 4 Gehminuten vom Bahnhof entfernt, netter Biergarten, gutes Essen und leckeres Bier. Ansonsten wie immer das Motto, kommt ein Fotofreund, ist gut, kommen drei, ist auch oder mehr auch gut. Bitte eventuell ein paar analoge Papierzüge mitbringen oder analoge Kameraschätzchen. Von Jürgen aus Reutlingen, ja, sehr schön. Nepomuk Reutlingen, kenne ich sogar. Also, trefft euch zahlreich in Reutlingen am 12. Mai 2017. Vielleicht, Jürgen, schreibst du das auch nochmal irgendwo. Ja, also ich würde mal sagen, wir machen das jetzt in die Shownotes rein. Und Jürgen gibt's dann auf dem Slack zum Beispiel als Masone, M-A-S-O-N-E. Da kann man ihn also direkt kontaktieren. für Fragen und so weiter. Ist wahrscheinlich, ich überlege gerade, also Hörertreffen, Ankündigungen, wir hatten das ja immer auf dem Google Plus, ne? Also happyshooting.de/community. Die ist jetzt aber nicht mehr so viel frequentiert. Das heißt, ich überlege gerade, wo denn am besten eine Möglichkeit wäre, solche Sachen. Vielleicht soll man mal den Hausmeister fragen, ob der es aufs schwarze Brett tut. Er hat da jetzt eins.
Oder einen Kanal im Slack.
Oder einen eigenen Kanal Hörertreffen im Slack, aber da ist es halt auch nicht so öffentlich, weil nicht alle auf dem
Slack sind. Nicht alle sind im Slack, richtig.
Das ist also auch doof. Hat denn jemand einen Vorschlag, wo man sowas tun könnte, damit es auch möglichst öffentlich ist? Vielleicht machen wir, gibt es eine Möglichkeit, dass wir auf happyshooting.de eine Seite einrichten, wo dann jemand von außen die füllen? Müssen wir mal überlegen, ob wir da irgendwas hinbekommen.
Vielleicht findet sich da ja was.
Ja, es wäre auch so im Stil der, im Sinne der Hörer Community-Geschichten wäre das natürlich völlig genial. So ein selbstorganisiertes Ding. Nur wo? Das ist die Frage.
Das schaffen wir.
Irgendwie schaffen wir das.
Genau.
Können
wir gleich in der Nachsendung.
Genau, aktuelles Hörertreffen Reutlingen, 12. Mai, 18 Uhr, Café Nepomuk mit Biergarten und allem drum und dran.
In der Aftershow-Party, da können wir das mal ausdiskutieren.
Genau.
Sehr gut. Ja, denn wir wollen noch einen Gewinner ermitteln. Der Leichtaufgabe, das müssen wir ja nachholen, weil letztes Mal
zu gewinnen?
War ja Workshop. Was gibt's zu gewinnen? Ich hätte einen Warm-to-Cold-Filter abzugeben.
Oh, cool. Sollen
wir das machen?
Welche Größe?
Warm-to-Cold-Filter.
Welche Größe? Ich guck nach.
Kannst du mir schicken.
76 müsste das sein, aber ich guck lieber nochmal. Wo steht denn das? 72 sogar.
Mhm. Oh, übrigens, apropos Aufgabe und so weiter. Wir haben Hinweise bekommen von Hörern und Hörerinnen, dass die nachgucken wollten, ob unsere aktuelle Aufgabe, nämlich die HS-Aufgabe,
die Aufgabe.
Mhm. Die Aufgabe. Wie wir dann danach herausfinden würden, wer das ist, weil wenn man auf Flickr danach sucht, dann findet er eine ganze Menge, auch altes Zeug. Keine Sorge, wir haben das im Griff. Wir haben da eine Spezialzugang-Geschichte. Also wir finden eure Aufgabenbeiträge schon. Habe ich getestet, tut.
Sehr gut.
Also wir dürfen einfach noch ein bisschen besser suchen als ihr.
Ich muss ja mal gerade wieder.
Was machst du da?
Ich habe nur nachgeguckt, ob das wirklich ein 72er da drin ist. Nicht, dass ich hier irgendwas durcheinander gepackt habe. Sind aber 72.
Genau. Wir müssen irgendwann mal vielleicht auch noch so einen Kanal einrichten auf dem Slack, der Happy Shooting Tauschbörse für so Filter, die dann jemand kriegt, die aber zu groß für ihn sind und dann und so weiter.
Das kriegen die selber hin. Kein Problem. So, ich mach mal den Link auf hier. Und nehme mir mal meine Würfelunterlage. So, ich sehe hier 24 Teilnehmer.
Sehe ich auch. Und einen Moment, ich habe noch nicht die Aufgabenhupe betätigt.
Oh, ich habe die Klinge jetzt noch nicht ge...
Ein bisschen Konsistenz müsste hier schon drin bleiben. Siehst du?
So.
Jetzt aber.
Gut, dann fange ich mal an.
24.
Ich habe eine 36.
Das ist zu viel. Dann habe ich eine 22.
Das ging ja schnell diesmal.
Anne 2007, das Bild heißt Chiffontuch und ist, ja, Aufgabe leicht, hilft. Das ist nämlich ein ganz leichter Stoff, dieser Chiffon. Und
ist das mal eine geile Farbe.
Das ist schön. Also
cooles Licht.
Es ist an sich ein sehr einfaches Bild. Das Licht finde ich aber ganz nett, weil das so ein bisschen von schräg hinten kommt. Das sieht so aus, als ob es von links hinten kommt. So von den Reflexionen zu urteilen und das Ganze vor dem schwarzen Hintergrund. Das sieht also auf den ersten Blick erstmal, im Thumbnail dachte ich, das wäre so eine Wüstendünenlandschaft.
Ja.
Ist es aber halt nicht. Die Schärfe, ja, liegt eigentlich schon da, wo man sie will. Ich glaube, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Schärfe, weil es mir vorne ein bisschen zu sehr an die Unschärfe geht.
Ja, weil es auch ein sehr abstraktes Motiv ist, wird es wahrscheinlich nicht schaden, wenn man einfach auch wirklich die Struktur dann komplett sehen würde oder wenigstens noch mehr sehen würde.
Fände ich interessant. Außerdem
so ist es natürlich insofern interessant, weil du ein bisschen Struktur durch die Unschärfe durchsiehst, weil du halt durch den Stoff durchschaust. Ne? Das ist, siehst du das so im mittleren links unten im Bereich, da siehst du die Schärfe im Hintergrund quasi durch den unscharfen Stoff durch. Hat auch was. Ja. Hat auch was. Also ich hoffe, du hast da mehrere Schärfentiefen ausprobiert, ein bisschen mit der Blende gespielt und hast dich dann bewusst für dieses hier entschieden. Das ist so ein genereller Tipp, wenn man halt gerade eine coole Bildidee hat. Man vergisst ganz häufig die einfachsten Dinge nochmal durchzuspielen. Wie sieht das mit mehr Schärfentiefe aus? Wie sieht das mit weniger aus? Wie sieht es im Hochformat und im Querformat aus? Macht immer mehrere Bilder und dann könnt ihr euch dann sehr schön für eins entscheiden. Vielleicht ist das hier ganz bewusst so geschehen, wegen der Transparenzen. Ja, finde ich cool. Also, Anne, du hast gewonnen. Schick doch mal eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner leicht und mit einer Adresse, wo ich dir den Warm-to-Cold-Filter hinschicken kann. Sehr schön. So, hast du noch eins?
Ach, ich gucke gerade so ein bisschen durch die Bilder. Das ist viel nettes Zeug dabei. Also das letzte ist 24, finde ich sehr hübsch. Das ist von Ralf Federleicht ins Detail. Das ist ein Makro von der Feder. Ein sehr starkes Makro. Das ist geschossen mit einer Olympus M60 mm F2.8 M1 ist das mit einem Makroobjektiv.
Muss gerade mal groß machen.
Ist cool, ne?
Ganz nah dran, ja.
Also richtig nah dran. Da siehst du auf der Feder auch dann jedes Härchen und
das alles. Der Stiel sieht da richtig mächtig aus. Das ist ja.
Wow. Also cooles Detailbild vom Licht her schön. Ist, glaube ich, schwarz-weiß oder? Nee, das ist nicht schwarz-weiß. Die Feder ist so.
Schaut so aus. Ja, Pusteblume war dabei. Natürlich Blätter, die fliegen. Federn, die fliegen.
Ja, logisch.
Sehe ich hier. Was haben wir denn hier noch? Ein Vöglein natürlich. Oh, das ist auch schön hier, unsere 12 hier von A.Seet. Ein Löwenzahn-Detail, also auch eine Nahaufnahme, aber nicht von der Feder, sondern vom Löwenzahn. Das finde ich ja auch immer stark, wenn man so an so eine Pusteblume ganz nah rangeht, wenn dieser Kelch da oder wie sagt man, dieses Kugel noch so komplett zu sehen ist. Und dann hast du diese ganz, ganz feinen, filigranen Details, ist hier eine schöne Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und dann hast du die, eben diese tiefen Informationen durch die Schärfentiefe, also durch die Unschärfe. Und im Vordergrund dann eben so ein paar ganz, ganz feine, zarte, ja, wie sagt man, von diesen Pollenflügeln da. Ziemlich cool. Schwarz-Weiß. Schönes Bild. Also könnte man sich so an die Wand hängen. Sieht geil aus.
Ja, schön.
Down-Feder.
Das ist schon mal cool. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Und die nächste Aufgabe kommt
Kapaun in der nächsten Sendung. Hat wieder eine schöne Bildbearbeitung dran. So ein Yogi-Flieger. Yogisches Fliegen, sehr schön. Ja, toll. So.
Übrigens, kaum gesagt, ne, schon umgesetzt. Unsere Live-Zuhörerschaft ist klasse. Wir haben, habe ja gerade gesagt, wir brauchen mal einen extra Kanal noch für Tauschhandel und so weiter. Es gibt schon einen.
Es gibt schon einen?
Es gibt einen #Privathandel, heißt der.
Oh, okay,
der richtig. Der ist aktiv und da sind auch schon so diverse Sachen gepostet worden. Also wer da untereinander so ein bisschen Gear austauschen möchte, privat, könnt ihr dann macht das unter euch, wir haben da nichts mit zu tun. Das tut das mal da. Privathandel auf dem Slack. Ach ja, und
hab ich sogar abonniert.
Wer jetzt Interesse an einem Slack hat, ne, und ich weiß wie und was, tfttf.com/warum Slack, da gibt's nämlich, das habe ich noch mal ein bisschen überarbeitet, damit man leichter rausfindet, wie man auf den Slack kommt. Also schaut euch das mal an, wir verlinken es in den Shownotes.
Sehr gut, kommt alle in den Slack.
Auf den Slack.
Ja. Der Lars hatte uns ja ein Geräuschrätsel geschickt, das klang so und tut's immer noch. Nach der Auslösung davor wimmern, das ist ja jetzt zu spät.
Mir kam das bekannt vor und jetzt weiß ich auch warum.
Weil der Lars schreibt, hallo ihr beiden, da letztens mal angesprochen, schicke ich euch ein Geräuschrätsel von einer Yashica 35cc oder wie ich sie auch nenne, Yashica 305cc. Im Gegensatz,
ich habe auch so eine ähnliche zumindest. Ah, ja.
Im Gegensatz zu den normalen Yashica 3.5 Modellen hat diese, das hat man ja ganz klar gehört, ein 35mm 1.7 Objektiv und ist ein wenig weitwinkliger als ihre Kolleginnen. Dann hat er noch einen Link auf Flickr, wo das Ding zu sehen ist. Wichtig war mir weiter eine Zeitautomatik mit Blendenvorwahl. Diese ist im Freien mit Vorsicht zu genießen, da die Belichtungszeit nur bis zu einer 250stel Sekunde vorhanden sind. Ich behelfe mir dabei mit einem ND-Filter, der auch den Belichtungsmesser überdeckt, so dass keine manuellen Korrekturen vorzunehmen sind. Clever. Ein wenig gewöhnen muss ich mich noch an den Lock des Auslöseknopfes, der versehentliches Auslösen verhindern soll. Aha. Ab und zu aber auch das beabsichtigte Auslösen. Das ist dann doof. Zu hören ist das Schließen der Filmklappe, Spannen und Auslösen, danach wieder Spannen, Aufziehen des Selbstauslösers mit zugehöriger Auslösung. Ich freue mich beim bloßen Ansehen und Anfassen der kleinen Yashica und habe sie so oft es geht in der Jackentasche dabei. Grüße, Heinzel HH.
Tja, die Yashica Elektros, das sind schon nette kleine Kameras. Eigentlich standardmäßig haben die ein 45er Objektiv, was sagenhaft scharf und gut ist. Und das mit dem 35er, das, die habe ich noch nicht getestet. Aber das ist auch eine schöne kleine Messsucherkamera.
Schick,
für die, schick. Für die Tasche. Und der Belichtungsmesser sitzt direkt im Objektiv, vorne über der Linse. Also deshalb kann man da auch tatsächlich mit einem ND-Filter der überdeckt quasi den Belichtungsmesser. Das ist ganz interessant gelöst, ja.
Pfiffig. Ja, wenn auch ihr Geräuschrätsel habt, einfach mal aufnehmen, geht auch mit Smartphone, die sind heutzutage gut genug. Nicht dann ganz dicht dran, nicht zu weit weg, gute Distanz. Und dann an info@happyshooting.de, Stichwort Geräuschrätsel, schreibt dazu, was das ist und vielleicht so ein bisschen eure Geschichte dazu, wo ihr die her habt, was ihr damit so macht und so weiter.
Tja, sehr cool. Dann bleibt uns eigentlich nur noch uns zu bedanken bei allen. Ne? Community haben wir eh schon 300 Mal heute Danke gesagt, aber ja, ihr seid super. Ja, ja, ihr seid die Wucht in Tüten. Und wir haben noch ein One More Thing. Das lief mir vor ein paar Tagen durch die Timelines. Wahrscheinlich haben es viele andere auch schon gesehen. Die Perspektive, also der Standort, von dem man aus ein Foto macht oder auch Video schießt, ist sehr wichtig. Das wissen wir mittlerweile. Hier hat es jemand tatsächlich noch ein Stück weiter getrieben. Und zwar hat der Tiere beim Trinken gefilmt. Aber jetzt nicht irgendwie, sondern der hat eine, ich vermute, sowas GoPro-artiges, wasserdichtes, in einen Eimer voll Wasser gelegt. Von unten nach oben filmt er quasi gegen den Himmel. Und ja, du siehst halt diverse Tiere, also von irgendwelchen Vögeln bis zu irgendeinem Hasen und irgendein Esel kommt da, glaube ich, noch, die da dann aus diesem Wassereimer trinken. Und das ist eine Perspektive, die ist völlig ungewöhnlich. Also das ist sehr beruhigend. Leider ist das irgendwie nur 2 Minuten lang. Das hätte aus meiner Sicht, das hat was sehr Beruhigendes, das Video. Das hätte aus meiner Sicht ruhig irgendwie 10 Minuten lang sein können. Ich hätte es mir voll angeguckt.
Ja, das ist aber zusammengeschnitten, ne? Nehme ich an.
Ist es, ja, ist es, klar.
Ich muss mal gerade kurz einen Blick reinwerfen. Ich überlege nämlich, ob er da mit einem Bewegungsmelder gearbeitet hat oder ob er einfach auf blauen Dunst.
Ich nehme an, dass er einfach hat laufen lassen und fertig.
Und dann hinterher rausgesucht.
Ne? Genau.
Interessant, ja, sehr schön. Es
ist sehr schön. Also, das hat was sehr beruhigend. Das hat auch so eine japanische Musik mit dabei, ne? Das macht das Ganze.
Ja, vor allem diese wabernde Wasseroberfläche, die verzerrt das alles so ein bisschen. Man dringt so ein bisschen mehr in seine Gedankenwelt ein. Und ich lasse mal langsam die Musik laufen und
wir fahren. Gut, und bevor jetzt alle einschlafen. Drei,
zwei,
eins.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.